eine ganz nette Anekdote, wie ich finde, wo zwei Tiere, der Hase und der Klippschliefer, eben auftauchen in einer Liste und als Wiederkäuer bezeichnet werden, was einfach naturwissenschaftlich so nicht zu halten ist. Ein, wie ich finde, ganz schönes und auch leichtes Argument gegen eben die Biblizisten, die halt irgendwie meinen, alles in der Bibel müsse hundertprozentig wahr sein, weil auch letztlich damit Wahrheit und Irrtum auch des Wortes Gottes fallen. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich das ein bisschen anders interpretiere und dann kann man auch wesentlich entspannter mit solchen Ungenauigkeiten umgehen, die dem Horizont der Zeit geschuldet sind.
Hallo und herzlich willkommen beim Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass. In der vorherigen Folge habe ich mich ja mit Akademiedirektor Udo Hahn über das 500-jährige Jubiläum der Bibelübersetzung durch Martin Luther unterhalten. Unter anderem ging es auch darum, warum Luthers Werk diesen großen Erfolg hatte. Wir haben aber auch über weitere Übersetzungen gesprochen. Und wie das so ist, die Themen arbeiten ja auch immer weiter in einem, bin ich in der Akademie mit meinem Kollegen Dr. Henrik Meyer Magister ins Gespräch gekommen, der ebenfalls Pfarrer ist. Und dabei kamen wir auf all die Kuriositäten und all die Verständnisschwierigkeiten zu sprechen, die bei den Bibelübersetzungen aufgetreten sind und die sich sowohl in der Welt der Kunst, aber auch im alltäglichen Sprachgebrauch festgesetzt haben. Und das hat uns beiden so viel Spaß gemacht, uns darüber zu unterhalten, dass wir dachten, darüber sollten wir uns im Seefunken-Podcast doch noch einmal unterhalten mit Zuhörerinnen und Zuhörern. Und so freue ich mich, dass er sich heute die Zeit für uns nimmt. Herzlich willkommen, Dr. Henrik Meyer Magister, Pfarrer und Studienleiter für Gesundheit, Künstliche Intelligenz und Spiritual Care an der Evangelischen Akademie Tutzing.
Hallo Frau Grass, ich freue mich hier zu sein.
Herzlich willkommen. Ja, Herr Meyer Magister, wie eben schon erwähnt, die Übersetzung der Bibel, des Buches, der Bücher, das prägt unsere Sprache wohl kaum wie andere Textsammlungen und sie hat unglaublich viele Bilder und Vorstellungen hervorgebracht. Nur mal vorneweg so als Einstiegsfrage. War die verbotene Frucht im Paradies, von der Adam und Eva aßen, wirklich ein Apfel?
Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Allein wenn man sich die Vegetation im Nahen Osten, wo wir irgendwo diesen Garten Eden vermuten können, beziehungsweise die Kultur, in der die Erzählung von Adam und Eva im Garten Eden entstanden ist, zu verorten ist, dann müssen wir wohl eher an eine Dattel, vielleicht eine Feige, eine Aprikose oder so denken. Interessant an der Geschichte ist, dass sie ja später, als sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, ihre Blöße mit Feigenblättern bedeckten. Und dass auch erste ganz frühe Darstellungen dieser Szene eher eine Feige dargestellt haben. Im Hebräischen, also in dem hebräischen Text, steht das Wort Peri, das heißt einfach Frucht eines Baumes. Man kann es auch übersetzen als Ertrag. Es wird auch für den Ertrag eines Weinstocks zum Beispiel benutzt. In Bezug auf Lebewesen kann es auch die Leibesfrucht heißen oder Nachkommen. Der Apfel ist vermutlich in die Geschichte hereingekommen, in dem Moment, als die ganze Geschichte sozusagen in den lateinischen Kulturraum transportiert wurde, übersetzt wurde, könnte man auch sagen. Erstens gab es im Westen Äpfel, Apfelbäume, das war dort eine verbreitete Frucht. Und der Apfel auf Latein ist Malum. Und Malum hat nun eine Doppelbedeutung, nämlich auch das Üble oder das Böse. Und es geht ja schließlich in dieser Geschichte auch darum, dass sie erkennen sollen, wenn sie von dieser Frucht gegessen haben, was gut und böse ist. Bonum et malum. Mhm. Und man kann mit einigem Schalk im Nacken vielleicht sogar ein Wortspiel bei der Übersetzung ins Lateinische beziehungsweise in der Übertragung in diesen Kulturraum vermuten. Sie pflücken sozusagen geradezu das Böse vom Baum, die Sünde und beißen kräftig hinein. Die Assoziationen und Metaphern kann man dann natürlich weiterspinnen. Ich will aber mit Hinblick auf Übersetzung auch noch sagen, dass weder die Lutherbibel noch die lateinische Übersetzung, die Vulgata, an der Stelle von einem Apfel sprechen, sondern bei dem Hebräischen geblieben sind, also von den Früchten des Baumes sprechen.
Ist das eigentlich überhaupt wichtig, ob das jetzt ein Apfel war oder eine Feige oder eben eine Dattel?
Für manche Menschen mag das wichtig sein. Ich finde, es ist nicht der zentrale Gehalt dieser Geschichte, welche Frucht war es denn nun und welche Sorte Blätter war es, hinter der sich dann Adam und Eva in ihrer Blöße versteckten. Es ist meines Erachtens auch deutlich, dass eigentlich die biblischen Texte selbst und auch die Verfasser dieser Texte bzw. diejenigen, die sie dann in diesen Textkorpus zusammengestellt haben, eigentlich an solchen Detailfragen herzlich uninteressiert waren. Mhm. Man kann sogar sehen, wenn man auf die beiden Schöpfungsberichte blickt, den ersten und den zweiten, das ist ja Teil des zweiten Schöpfungsberichts, dass es da sehr offensichtliche Widersprüche gibt, die den Menschen damals nicht entgangen sein können. Also es ist zum Beispiel so, dass im ersten Schöpfungsbericht, das ist der mit den 7 Tagen, am dritten Tag wird die Vegetation geschaffen und am sechsten Tag dann der Mensch. Und in dem zweiten Schöpfungsbericht, da heißt es am Anfang nur so sehr lapidar, es war in der Zeit, als Gott die Welt schuf. Und dann wird sehr deutlich gesagt, es war noch kein Kraut auf der Erde. Und dann wird erst Adam, der Mensch, geschaffen und dann ein Garten für ihn erwachsen lassen, in den er dann gesetzt wird. Also da ist die Reihenfolge anders, aber das hat die Menschen damals nicht besonders gestört, denn es ging um was anderes. Am Ende der Geschichte ist als Folge dieses Sündenfalls, wie es ja immer landläufig heißt, wird dann beschrieben, dass die Frauen unter Schmerzen Kinder zur Welt bringen werden, dass der Mann in dem Fall unter großen Mühen nur dem Acker seine Frucht abringen wird und dass auch eine ewige Feindschaft gesetzt ist zwischen den Schlangen und den Menschen. Und da wird deutlich, dass das Alltagsprobleme waren, die die Menschen in biblischen Zeiten hatten, als diese Texte entstanden sind. Und sie sich vermutlich gefragt haben, warum ist das Leben so mühsam? Warum ist das alles so beschwerlich, wenn wir doch Gottes Kinder sind? Warum leben wir denn nicht in einem paradiesischen Zustand? Warum beißt uns die Schlange in die Ferse, wenn wir in unsere Sandalen steigen? Und warum treten wir auf den Kopf? Und solche Geschichten dienen dazu, sich in dem Denkhorizont der damaligen Zeit hier Orientierung zu verschaffen. Man nennt das eine sogenannte Äthiologie. Also eine Erklärung für etwas Gegenwärtiges, das man um sich herum beobachtet und eben zurückverlegt in eine Legende, muss man sagen, in vorherigen Zeiten, wie es hier bei dem Garten eben der Fall ist. Also das Interesse ist nicht, wie ist es genau gewesen? War es ein Apfel? War es eine Dattel, eine Feige? War es 7 Tage oder doch länger? Sondern es geht darum, Orientierung in der eigenen Gegenwart zu finden. Und da habe ich den Eindruck, das war den biblischen Redakteuren, die auch diese Texte zusammengestellt haben, deutlicher und klarer als vielleicht sogar manchen Biblizisten heute, die versuchen sozusagen historische Gegebenheiten damals aus diesen Texten herauszulesen und damit noch irgendwie die vermeintliche Wahrheit der Bibel als Wort Gottes irgendwie begründen zu müssen. Da habe ich den Eindruck, sind wir im Zweifel in einer Richtung unterwegs, die nicht zielführend ist, sondern wir müssen uns heute nach wie vor fragen, welche Orientierung in so ganz grundsätzlichen Dingen können diese Texte uns eigentlich bieten?
Da frage ich doch gleich mal nach. Welche Orientierung können diese Texte uns denn bieten, selbst wenn sie nicht unbedingt richtig übersetzt sind?
Richtig übersetzt sind sie ja.
Oder zumindest man könnte sie auf die eine oder auf die andere Weise übersetzen, ja.
Genau, es geht nicht um historische Geschichtserzählung an dieser Stelle. Es geht meines Erachtens darum, dass sich in biblischen Texten, in den Geschichten, die da aufgeschrieben sind, Alltagserfahrungen von Menschen widerspiegeln, die sie in ihrem ganz eigenen Leben, in den ganz eigenen Lebensumständen, die sie damals hatten, gemacht haben, die mit Grunderfahrungen zu tun haben, Angst, Hoffnung, der Geburt von Kindern, dem Bestreiten des Lebensunterhaltes, auch den Gefahren, die die Natur bietet in diesem Fall, und die sie gedeutet haben im Horizont ihrer Welt und natürlich im Horizont ihrer Gottesbeziehung. Mhm. Gott hat uns gemacht, in einen Garten gesetzt und dort sind wir nicht mehr. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heute auch nachvollziehen können. In der ganz anderen Welt, in der wir leben, auch wir machen unsere Alltagserfahrungen. Unsere Kultur sieht ganz anders aus und trotzdem sind viele Grunderfahrungen ähnlich. Auch wir kennen Angst, wir kennen Hoffnung, wir kriegen die Sorge um die Kinder, um die Gefahren der Natur. Und auch wir deuten unser Leben, wenn wir religiöse Menschen sind, möglicherweise im Horizont unserer Gottesbeziehung. Und da entsteht dann eine Brücke zwischen diesen Texten und uns heute. Und die Bedeutung und letztlich die Wahrheit dieser Texte besteht für mich nicht darin, dass sie jetzt historisch akkurat sind. 7 Tage, ein Apfel, kein Apfel, ein Dattel, eine Feige. Sondern, dass sie es überhaupt geschafft haben, über so einen langen Zeitraum, über Tausende von Jahren, Menschen immer wieder in ihren Alterserfahrungen, in ihren Lebenserfahrungen anzusprechen, immer wieder einen Spiegel zu bieten, Deutungen ihres Lebens selbst hervorzubringen im Horizont dieser Geschichten. Das ist ein großer Schatz, und wenn es sowas gibt wie die Inspiriertheit der Bibel als Gottes Wort, dann ist es doch vielleicht das, dass ich kein anderes Textkorpus wüsste, dass diese Leistung und diese Kraft hat, immer wieder Menschen zu berühren, immer wieder Menschen in ihrem Glauben anzusprechen und immer wieder Deutungen anzubieten, sich mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen.
Ich möchte mal zurückkommen auf die vielen kleinen, kuriosen Geschichten, die entstanden sind durch die Bibelübersetzung. Und wir haben gerade uns über den Apfel unterhalten, der nicht unbedingt ein Apfel gewesen sein muss. Aber es gibt auch eine Geschichte mit einem Kaninchen, und die ist dann doch zu schön, um sie nicht gehört zu haben. Also was in Luthers Bibelübersetzung ist denn mit dem Kaninchen passiert? Was stimmt denn da nicht?
In der Lutherbibel von 2017 kommt kein Kaninchen vor, meines Wissens. Bis 1912 kam ein Kaninchen in der Lutherbibel vor, und Luther hat es selbst hinein übersetzt, sozusagen, und zwar an 3 Stellen. Im Buch Levitikus, also dem 3. Buch Mose, im Buch Deuteronomium, dem 5. Buch Mose und im Psalm 104 habe ich das Kaninchen in dieser alten Lutherbibel gefunden. Luther übersetzt hier einen hebräischen Tiernamen, Safan. Und den hat er als Kaninchen übersetzt. Und Sie haben mit Herrn Hahn darüber gesprochen, wie sehr Luther eben versuchte, auch wirklich in die Lebenswelt seiner Zeit hinein zu übersetzen. Und was der Safan, das Safan war, war niemandem klar. Und er hat gesagt, na, das muss ein Kaninchen sein. Was es wohl ist, ist der sogenannte syrische Klippschliefer. Das wird mittlerweile, deswegen steht das Kaninchen nicht mehr in der Bibel, als Klippdachs in der Bibel übersetzt. Das ist ein Tier, sieht ein bisschen aus wie ein Meerschweinchen, hat aber die Größe von einem Kaninchen. Sein nächster Verwandter ist offensichtlich der Elefant. Auch das ist eine ganz interessante Sache an der Geschichte. Und dieses Tier taucht nun also 3-mal in der Bibel auf und 2-mal eben im 3. und im 5. Buch Mose in einer Liste von unreinen und reinen Tieren. Der Hase und das Kaninchen, beziehungsweise der Hase und dieser Klippdachs, und zwar als unreine Tiere. Und die Kriterien dafür, wann ein Tier rein ist und man es also nach diesem Katalog auch essen darf, ist, dass es ein Paarhufer ist, also ganz gespaltene Klauen hat, so ist die Formulierung, und wiederkäut. So, und dann wird halt aufgezählt, welche Tiere das erfüllen, beide Bedingungen, und welche nicht. Und Hase und Klippschliefer sind nun unreine Tiere, aber nicht, weil sie keine Paarhufer sind, was relativ klar erkennbar ist, sondern weil gesagt wird, sie sind Paarhufer, aber sie käuen trotzdem wieder. Das heißt, der Hase und dieser Klippschliefer, dieser Klippdachs, werden als Tiere dort aufgelistet, die wieder käuen. Und jetzt bin ich kein Zoologe, aber was ich jetzt gelesen habe, ist so, dass das auf beide Tiere zoologisch eigentlich nicht zutrifft, sondern dass der Klippschliefer jemand ist, ein Tier ist, das wohl bei Gefahr und Stress mit den Zähnen malmt und das natürlich so ein bisschen so aussieht, als würde er Nahrung wiederkäuen. Und es beim Hasen so ist, dass er offensichtlich 2 verschiedene Arten von Kot fabriziert und eine dieser Kotsorten eine echte Vitaminbombe ist und so also nochmal verwertet werden kann, er also seinen eigenen Kot noch einmal frisst und dieses Verhalten sozusagen als Wiederkäuen interpretiert worden sein könnte und beobachtet sein könnte in der damaligen Zeit. Also eine ganz nette Anekdote, wie ich finde, wo 2 Tiere, der Hase und der Klippschliefer, eben auftauchen in einer Liste und als Wiederkäuer bezeichnet werden, was einfach naturwissenschaftlich so nicht zu halten ist. Ein, wie ich finde, ganz schönes und auch leichtes Argument gegen eben die Biblizisten, die halt irgendwie meinen, alles in der Bibel müsse 100%ig wahr sein, weil auch letztlich damit Wahrheit und Irrtum auch des Wortes Gottes fallen. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich das ein bisschen anders interpretiere, und dann kann man auch wesentlich entspannter mit solchen Ungenauigkeiten umgehen, die dem Horizont der Zeit geschuldet sind.
Es gibt eine Figur von Michelangelo, der Moses von Michelangelo, Ein grimmig schauender Mose mit Rauschebart und mit Hörnern auf dem Kopf. Der gehörnte Mose, der kommt ja in der Kunstgeschichte öfters vor. Was hat es denn eigentlich mit dem auf sich?
Ja, das ist auch eine schöne Geschichte, wie ich finde. Ich habe auch vor 20 Jahren, glaube ich, diese Statue einmal sehen können. Also das ist ja wirklich, Mose sitzt ja majestätisch, fast grimmig auch, aber auch majestätisch da, so im Stil eines römischen Imperators, die Toga über dem Arm, die Gesetzestafeln unter dem Arm, unter dem anderen. Und dann hat er diese zwei kleinen Hörner auf dem Kopf und irgendwie, das passt so gar nicht ins Gesamtbild. Das ist tatsächlich ein Motiv in der Kunstgeschichte, um Mose darzustellen. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt es auch in Tübingen in einer Darstellung und auch Marc Chagall hat übrigens das aufgegriffen, Mose am brennenden Dornbusch. Auch dort ist der Mose bei Chagall mit zwei Hörnern dargestellt. Das geht zurück auf eine Szene auch aus der Tora. Während des Exodus aus Ägypten, Mose zieht also mit den Israeliten aus und sie lagern sich am Sinai. Und was dann nun also am Sinai passiert, das Volk lagert am Fuße des Berges auch über lange Zeit. Mose steigt auf den Berg, um mit Gott zu sprechen, empfängt die 10 Gebote und Weisungen, steigt also immer munter hin und her, mehrere Male. Und wie das so ist, man könnte sagen, dem Volk im Tal wird langweilig, die Geschichte vom goldenen Kalb. Und als Mose nun das erste Mal herabsteigt, hat das Volk also aus dem Gold, das es dabei hatte, dieses goldene Götzenbild gegossen. Er ist wutentbrannt und zerschlägt die Tafeln mit den Weisungen und muss also nochmal auf den Berg, so damit wir orientiert sind, wo wir ungefähr sind. Und als er dann wieder heruntersteigt, berichtet die Bibel, dass die Haut seines Angesichts glänzte. Ja? Also er strahlte förmlich. Ja? Das hebräische Wort an dieser Stelle ist Karan, strahlen. Und jetzt muss man so ein bisschen über das Hebräisch irgendwie Bescheid wissen, wie das aussieht. Das ist ja eine Konsonantenschrift. Also da werden nur die Konsonanten geschrieben und Vokale werden, wenn überhaupt, nur mit so Punkten und Strichen, Vokalzeichen angedeutet. Lange Zeit wurde der Text eben auch einfach nur in den Konsonanten überliefert. Und wenn man dieses Wort Karan, diese Konsonanten, anders vokalisiert, mit anderen Vokalzeichen versieht, dann wird daraus Keren, das Horn. Ja? Und in dieser Form ist dieses Wort eben in die lateinische Übersetzung übernommen worden, sodass also in der Vulgata, in der mittelalterlichen lateinischen Übersetzung, von einem gehörnten Haupt etwas steht. Ja? Und so kam eben diese Idee auf, dieses Bild auf Mose steigt als Gehörnter vom Berg. Möglicherweise ist Michelangelo da nicht einfach nur einem Übersetzungsfehler auf den Leim gegangen, weil ich auch nochmal in der Vorbereitung nachgelesen habe, es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch zu der Zeit, als der Mose da entstanden ist, das längst auch bekannt war, dass es da eben diesen Verwechslungsfehler gibt. Und möglicherweise Michelangelo sogar als Künstler mit diesen damit spielt letztlich, weil wie hätte er denn Strahlen aus Carrara-Marmor schlagen sollen? Vielleicht sind es einfach Lichthörner, die er aufhat, dieser Mose. Vielleicht wie so eine Strahlen-Corona, um dieses Wort in einem anderen Kontext hier mal zu gebrauchen. Also es ist das Spiel letztlich damit, das Michelangelo da vielleicht auch betrieben hat. Das ist allerdings nicht nur lustig, diese Geschichte. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil es auch immer wieder dazu gedient hat, der gehörnte Religionsführer des Judentums, Mose, dass auch Jüdinnen und Juden in der Religionsgeschichte immer wieder mit diesem Symbol verballhornt wurden, es auch zum Symbol wurde, sie zu markieren. Also es hat an dieser Stelle auch eine ambivalente Rezeptionsgeschichte genommen, das sollte man dazu sagen, denke ich, aber es geht halt zurück auf diese unterschiedliche Vokalisation dieses Konsonantenstammes, Strahlen oder Horn.
Jetzt haben wir die Geschichte vom gehörnten Mose geklärt. Das sind jetzt viele Bilder gewesen, über die wir gesprochen haben, aber es gibt ja auch Begrifflichkeiten, die durch Übersetzungen ganz eigene Richtungen eingeschlagen haben, sage ich jetzt mal. Wenn wir zum Beispiel an die Jungfrau Maria denken und an die Bedeutung des Wortes Jungfrau, Was hat es damit auf sich? Was für eine Art Jungfrau war das? War Maria wirklich unberührt in dem Sinne der Jungfrau, wie wir das heute uns vorstellen? Wie war das?
Also voranschicken will ich vielleicht, ich halte das für eine ähnlich fast unwichtige Detailfrage wie die Frage nach dem Apfel, die aber natürlich in der Religionsgeschichte eine unglaubliche Wirkung entfaltet hat. Zunächst muss man sagen, von der Jungfrauengeburt Jesu, also dass Maria eine unberührte Frau gewesen sei in diesem Sinne, berichten nur das Lukas- und das Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium hat keine Geburtsgeschichte Jesu und das Johannes-Evangelium ist da ganz anders und interessiert sich dafür auch nicht. Lukas und Matthäus nehmen Bezug auf eine alttestamentliche Verheißung aus dem Jesaja-Buch, die wir alle aus der Weihnachtsliturgie kennen, Jesaja 7,14, und eine Jungfrau wird ein Kind gebären und es wird den Namen Immanuel tragen. Im hebräischen Text an dieser Stelle steht das Wort Alma für Jungfrau. Und es gibt jetzt schon sozusagen ein innerbiblisches, könnte man sagen, Übersetzungsproblem, denn das Neue Testament, das ja nun in Griechisch geschrieben ist, da war gar nicht genau klar, ob dieses Alma nun eine Jungfrau in dem Sinne, wie wir das assoziieren würden, also eine sexuell unberührte Frau sein soll, oder ob sie eine junge Frau ist, die zwar noch kein Kind bekommen hat, aber möglicherweise schon verheiratet ist. Und weil sie verheiratet ist, man auch nicht davon ausgehen können, dass sie in diesem sexuellen Sinne jetzt noch unberührt ist. Ja, also das war natürlich schon in der Zeit auch die Vorstellung, dass Menschen erst in der Ehe sexuell aktiv werden. Aber eben, es gibt diese unterschiedlichen Deutungen und die finden sich auch in unterschiedlichen Schriften da im Neuen Testament. Lukas und Matthäus nehmen nun das Wort für Jungfrau, das griechische Wort, Parteia. Aber es findet sich zum Beispiel bei Paulus eine Parallelstelle, wo er ganz ordinär sagt, Jesus ist geboren von einer Frau. Er hat kein Interesse daran, ob sie Jungfrau ist oder nicht. Ich glaube, das ist auch nicht das Entscheidende. Ich glaube, das Entscheidende ist, was ist da sozusagen theologisch eigentlich? Was steckt da theologisch hinter? Warum betonen Lukas und Matthäus das? Und der theologische Sinn dieser Formulierung, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt sei und aber von der Jungfrau Maria geboren sei, ist zu zeigen, dass er auf der einen Seite wirklich Gottes Sohn ist, dass er von göttlicher Herkunft ist, und zwar im Moment seiner Geburt, und gleichzeitig aber als echter, wahrer Mensch von einer Frau auf dieser Erde geboren wird. Das haben wir nachher theologisch die Zwei-Naturen-Lehre genannt. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Übrigens der Gedanke, dass jemand von Gott oder von einer göttlichen Person gezeugt wird, die ist gar nicht so ungewöhnlich in der Zeit. Da gibt es reichlich altorientalische und hellenistische Parallelen, die zeigen, große Helden werden häufig von Göttern gezeugt. Das heißt, das, was uns heute so unnatürlich, unmenschlich vorkommt auf eine gewisse Art und Weise, dass er von einer Jungfrau Maria ohne Zeugung geboren wird, hat eigentlich den Sinn zu zeigen, er ist wirklich Mensch. Er ist wirklich Mensch. Und zwar von Geburt an, das ist Lukas auch vor allen Dingen wichtig, da kann man so ein bisschen im Neuen Testament die theologische Entwicklung sehen. Bei Markus ist es so, dass die Taufe eine ganz große Rolle spielt. Da tut sich der Himmel auf, da spricht der Vater, dies ist mein geliebter Sohn. Also in der Taufe wird zum ersten Mal deutlich, das ist mein Sohn. Bei Johannes, wir alle kennen diesen Johannesprolog, das Wort war bei Gott von Anfang an und so weiter in der Schöpfung. Da wird deutlich, Jesus ist also vor aller Zeit präexistent, Gottes Sohn immer schon gewesen. Und Lukas steht gewissermaßen in der Mitte oder diese Tradition, die Lukas und Matthäus mit der Zeugung, mit der Geburt ist er schon Gottes Sohn. Nicht erst in der Taufe, aber er ist sozusagen auch noch nicht so weit in der theologischen Entwicklung wie der hochintellektuelle Theologe Johannes, der das sozusagen schon noch viel weiter nach vorne legt. Also der theologische Sinn ist zu zeigen, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn und er ist wirklich von einer Frau als Mensch geboren. Ansonsten hat man es wohl mit der Jungfrauengeburt schlichtweg mit einer Legende zu tun, wie ich mit dem bekannten Münchner Theologen Wolfhard Pannenberg sagen kann.
Was weiß man eigentlich über die Qualität des Materials, über den sogenannten Urtext, also auf das Material, auf das die Bibelübersetzungen alle zurückgreifen? Also worum handelt es sich denn dabei?
Also man kann diese Frage natürlich nochmal vielleicht auch in zwei Richtungen stellen. Das eine ist natürlich immer die Frage, wie akkurat, wenn ich das eine jetzt gerade eine Legende genannt habe, ist sozusagen die historische Auskunftsfähigkeit dieser Texte. Da wird man zum Beispiel jetzt mit Bezug auf Jesus von Nazareth relativ sparsam sein müssen mit dem, was man ihm wirklich zum Beispiel als echte Jesusworte und echte Taten in dem Sinne zuschreibt. So. Ich kann eine nette Begebenheit allerdings auch schildern aus meinem Studium. Ich habe neben der Theologie noch Geschichte studiert und habe einmal ein Seminar bei einem Historiker belegt über die Prozesse gegen Jesus und Paulus. Und der begann das Seminar damit, dass er sagte, wenn wir in der Geschichtswissenschaft so kritisch gegenüber unseren Quellen wären, wie die Theologen gegenüber der Bibel, dann könnten wir quasi einpacken. Dann hätten wir keinerlei Möglichkeiten, irgendwas über die Antike aus Tertullian oder so irgendwie zu sagen. Und dann haben wir halt munter mit den biblischen Texten versucht, die Prozesse zu rekonstruieren. Das ist sozusagen das eine. Also was ist da historisch wirklich akkurat? Und ich habe schon gesagt, ich glaube, das ist nicht das, worauf es bei den biblischen Texten wirklich am Ende ankommt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist natürlich die Überlieferungsgeschichte und auch die Forschungsgeschichte eigentlich sehr gut für diese Texte. Wir haben doch viele Zeugnisse, unterschiedliche Kodizes, Papyri aus unterschiedlichen Traditionen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und auch kaum ein Textkorpus ist, man könnte ja sagen, fast literaturwissenschaftlich so gut erforscht wie die biblischen Texte seit über 150 Jahren oder gut 150 Jahren. Erforscht ein ganzer Zweig in der Theologie, wo die biblischen Texte.
Wo liegen die? Also wo sind die, wie muss man sich das vorstellen, die Papyrusrollen gelagert? Oder?
Also natürlich findet man immer wieder mal in Ausgrabungen Fragmente und so weiter, die dann halt aufgearbeitet werden und am Ende in Bibliotheken, aber eben auch Archiven auf der Welt sind, in Forschungsinstituten. Ich kann es ja mal konkret machen. Also die hebräische Bibel, also das hebräische Alte Testament, würden wir Christinnen und Christen sagen, mit dem wir auch wissenschaftlich arbeiten, die basiert auf einer vollständigen Ausgabe des Textbestandes, den wir haben. Und diese vollständige Ausgabe, ist die älteste, die wir noch vollständig haben, ist der Codex Leningradensis. Der liegt in Leningrad bzw. eben dem heutigen St. Petersburg und ist ungefähr um das Jahr 1000 nach Christus entstanden, also eine mittelalterliche Handschrift. Der ist schon punktiert, wir haben eben davon gesprochen, lange Zeit wurden nur die Konsonanten überliefert, hat auch schon so einen ersten kleinen kritischen Apparat tatsächlich. Es gab also eine Bewegung im Judentum, den Urtext selber schon zu bewahren, also schon in nachchristlicher Zeit, also im Mittelalter. Es gibt noch einen zweiten Kodex, der auch wichtig ist, den Kodex von Aleppo. Der ist ein bisschen älter, 920, der ist allerdings nicht mehr ganz vollständig. Deswegen nimmt man diesen Codex Leningradensis. Das ist sozusagen die Ausgabe, mit der wir da arbeiten. Und wir haben natürlich massenhaft einzelne Fragmente zu Texten im Alten Testament, die dann in einem kritischen Apparat, in einem Fußnotenapparat, mit dem man als Theologe im Studium lernt, umzugehen, verarbeitet sind, wo gezeigt wird, hier gibt es Textvariationen, hier steht etwas anderes. Und das ist eine wichtige Aufgabe, auch in der ganz individuellen Predigtvorbereitung, in diesen Apparat zu schauen und sich da auch zu kritischen Stellen, Vokabeln und Begriffen auch eine Inspiration zu holen. Also die hebräische Bibelausgabe, mit der wir arbeiten, Altes Testament, ist die Edition eines durchgehenden Textes. Im Neuen Testament sieht es ein wenig anders aus. Da arbeiten wir mit dem sogenannten Nestler Aland, der mittlerweile, ich glaube, in 28. Auflage erscheint. Ich habe im Studium noch mit der 27. Auflage gearbeitet. Also das ist sozusagen durchaus auch noch in kurzfristigen Zeiträumen wird das aktualisiert. Und da wird versucht, aus allen verfügbaren Textzeugnissen, die dann gegeneinander gewichtet werden in ihrer Glaubwürdigkeit, sowas wie einen fiktiven Urtext zu erzeugen letztlich. Also diesen Text, den wir da in diesem Nestle Alan vom Neuen Testament auf Griechisch haben, den findet man so nicht in einem Kodex, auf einem Papyrus oder so. Das ist eben eine wissenschaftliche Rekonstruktion eines Urtextes, nach wissenschaftlichen Methoden, wo man der Meinung ist, dass so dürfte das ungefähr ausgesehen haben, aus den Textfragmenten, die wir halt eben haben. Und der, auch da gibt es eben dann den kritischen Apparat, der dann eben andere Textstellen angibt und eben auch dem kundigen Exegeten am heimischen Schreibtisch ermöglicht, sich ein eigenes Urteil da nochmal zu bilden.
Also das heißt eben, der Bibeltext, der unterliegt auch immer ständig neuen Erkenntnissen aus der Forschung. Das heißt, der entwickelt sich stetig weiter und insofern ist dann die logische Konsequenz daraus auch, dass die Bibelübersetzungen ja auch ständig überarbeitet werden müssen, richtig?
Genau, also das bringt uns nochmal, glaube ich, zu einem ganz grundsätzlichen Punkt, wenn wir über Übersetzungen reden. Auf der einen Seite ändert sich natürlich auch der wissenschaftliche Forschungsstand zu den Urtexten. Es werden neue Funde gemacht. Da war in den 40er Jahren vor allen Dingen die Funde in Qumran ganz, ganz wichtig, weil sie nochmal ganz, ganz alte Texte und Textvarianten geboten haben, die einen neuen Blick eröffnet haben. Das muss natürlich dann abgebildet werden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich nie übersetzt. Das haben wir an manchen Begriffen heute schon gesehen, dass ein Wort einfach von einem ins andere übertragen wird, sondern Übersetzen hat immer mit Interpretation zu tun. Und man interpretiert natürlich auch immer von dem eigenen Horizont, von den eigenen kulturellen Hintergründen, vor den eigenen Vorstellungen in einer Kultur. Das heißt, eine Übersetzung ohne Interpretation ist faktisch nicht möglich. Und auch diese Seite ändert sich ja. Ja.
Das heißt, die Deutung der Bibel, der Botschaft auch von einzelnen Stellen, ist einem ständigen Wandel unterzogen. Kann man das so sagen?
Ja, ich würde schon hoffen, dass wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende der Auslegungsgeschichte schon irgendwie eine verlässliche Grundbotschaft der Liebe und Zuwendung Gottes zu den Menschen in der Bibel finden und da auch nicht morgen durch einen neuen Fund oder durch eine neue Erkenntnis der Forschung komplett neu denken müssen, sozusagen. Aber natürlich ist es so, dass sich auch die Deutung der Bibel weiterentwickelt und sich das auch in den Übersetzungen niederschlägt. Denken Sie zum Beispiel nur zurück auch nochmal an die Bibel in gerechter Sprache, die sich zwar jetzt im Liturgischen nicht so durchgesetzt hat, aber die doch deutlich gemacht hat, dass in den Texten, wie wir sie kennen, sich eher eine durch Männer dominierte Welt ausdrückt. Und wenn man nochmal eben auch genau hinsieht, man eben doch sehen kann, dass auch unter den Jüngerinnen und Jüngern, zum Beispiel Jesu, Frauen eine deutlich größere Rolle gespielt haben. Und das schlägt sich dann in solchen Übersetzungen eben nieder. Und das ist ein wertvoller Beitrag zur Breite der Übersetzungen, aber auch zum wissenschaftlichen Diskurs. Und das hätten wir sicherlich vor 50 Jahren so noch nicht gehabt.
Vielen Dank, Dr. Hendrik Meyer, Magister, Studienleiter für Gesundheit, Künstliche Intelligenz und Spiritual Care an der Evangelischen Akademie Tutzing. Schön, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, hat mich auch gefreut. Ich komme gerne wieder.
Ja, das war der Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Dieses Mal mit Geschichten und Kuriositäten aus der Bibelübersetzung. Mein Name ist Dorothea Grass und ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich freue mich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.